Der Predigtext kommt aus den Versen vor dem gerade Verlesenen, nämlich Matthäus 27, ab Vers 57. Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathäa, der hieß Josef und war auch ein Jünger Jesu. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihn ihm geben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch. Und er legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es waren aber dort Maria von Magdala und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber. Am nächsten Tag, der auf den Rüsttag folgt, kamen die Hohepriester mit den Pharisäern zu Pilatus, und sie sprachen: Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte: Ich will nach 3 Tagen auferstehen. Darum befiehl, dass man das Grab bewache bis zum 3. Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten und der letzte Betrug ärger wird als der erste. Pilatus sprach zu ihnen: Da habt ihr die Wache, geht hin und bewacht es so gut ihr könnt. Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Ja, wir danken dir, Herr Jesus, dass wir diese Botschaft von dir, dem Auferstandenen, auch heute Morgen hören, verkündigen dürfen. Du bist der Sieger, du lebst und du sprichst, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und so danken wir dir, dass Leben und Gnade aus dem Grab hervorgekommen ist, dass du zur Rechten der himmlischen Majestät sitzt, dass du wiederkommen wirst, dein Reich zu errichten, die Deinen zu erlösen, die Deinen in die Herrlichkeit zu führen und dein Reich aufzurichten. Und wir danken dir, dass diese Botschaft vom Sieg heute so vielfach verkündigt werden kann. Und schenk doch, dass Menschen sich ergreifen lassen, dass sie sich mit hineinnehmen lassen in diese Realität, in diese wirkliche Welt, in der du zu Hause bist und aus der du gekommen bist. Und wir danken dir auch für unseren Gottesdienst, danken dir für die Versammlung. Wir wollen dich ehren, wir wollen dich loben, wir wollen deinen Namen heiligen. Es soll um dich gehen, du sollst in der Mitte stehen, du sollst zum Zug kommen. Alle Ehre gebührt dir, du wunderbarer, du treuer Herr. Und danke für deine Heilsgedanken über deiner Gemeinde, deinem Volk Israel und der ganzen Welt. Du bist wahrlich ein Gott der Liebe, der Barmherzigkeit, ein Retter. Und so preisen und loben wir dich und danken dir auch für Andreas, dass du ihm Vollmacht gibst, dein Wort zu sagen, die Botschaft von dir, dem Auferstandenen, lebendig in die Herzen zu sprechen. Danke, dass du ihn benützen willst und dass du reden willst. Uns aber schenkt, dass wir hören, wirklich vor dir stehen und hören. Gepriesen und gelobt seist du. Amen.
Zugegeben, ein etwas ungewöhnlicher Ostersonntag-Predigtext. Ja, Sie haben natürlich recht. Alles, was als Predigtext verlesen wurde, ist Karfreitag- und Karsamstagsliteratur. Ich stimme Ihnen zu. Aber in der Mitte von Karfreitag und Karsamstagsliteratur, die wir jetzt gerade gelesen haben, gibt es ja ein Signalwort, das Ihnen Hoffnung machen kann. Ein überraschendes Signalwort, nämlich das Signalwort Grab. Normalerweise ist auch nicht das Wort, was uns den Ostersonntag unmittelbar verstehen lässt, wenn wir nicht wüssten, dass neutestamentliche Gemeinde 3 große, wunderschöne Zeichen hat. Sie hat die Krippe, sie hat das Kreuz, und sie hat das Grab, das leere Grab. Ja, aber sie hat das Grab. Und damit haben sie natürlich schon Hoffnung. Hoffnung, dass aus diesen Karfreitags- und Karsamstagstexten doch noch etwas zum Ostern dazukommt. Und ich garantiere Ihnen, versprochen, aus den Grabgeschichten wird eine Ostersonntagspredigt. Aber ich dachte mir, wenn wir jetzt schon so beim Grab sind, dann machen wir noch das Ganze mit dem Grab voll und nehmen noch eine 3. Grabgeschichte mit dazu, die auch noch bei Matthäus gesprochen wird. Also, wir wollen nicht nur von der Grablegung reden, reden, das ist der eine große Text. Wir wollen nicht nur von der Grabwache sprechen, das ist der zweite große Text. So, wir fangen an mit den geöffneten Gräbern, von denen ja an diesem Karfreitag auch die Rede ist. Das habe ich Ihnen gar nicht abgedruckt, aber man darf ja auch Dinge lesen, die nicht abgedruckt sind. Und in Versen 52 und 53 heißt es ja am Karfreitagnachmittag, als Jesus verstarb, da heißt es, die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und dann heißt es, und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Jetzt sind die Grabgeschichten komplett. Also, wir haben die offenen Gräber, die uns am Karfreitagnachmittag beschrieben werden. Wir haben die Grablegung am Karfreitagabend und wir haben auch die Grabwache, die dann ab Karsamstag versucht, ihr Bestes zu tun. Drei Grabgeschichten, ja, und drei Ostergeschichten versprochen und wir werden das so hinkriegen. Die erste Grabgeschichte ist ja an sich ja schon etwas Außergewöhnliches. Diese Grabgeschichte, die am Karfreitagnachmittag beginnt, die ist ja so ungewöhnlich und wirft natürlich für uns ganz, ganz viele Fragen auf. Was ist da eigentlich am Karfreitagnachmittag passiert, als Jesus gestorben ist? Als dieser Vorhang im Tempel zerriss, von oben an bis unten aus und dann dieses Erdbeben dazu kam und die Felsen zerrissen und natürlich dann diese Felsengräber auch zerrissen sind und dann diese Gräber schon offen standen. Wie unangenehm, wie peinlich, wie unangemessen diese aufstehenden Gräber durch diesen Verriss der Felsen. Und dann ist eben da heißt, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern, jetzt wichtig, nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Ah, so wunderschön viele Fragen tun sich auf. Wunderschön viele Fragen. Die ersten Fragen, das ist ja ganz klar, wer war das? Wer waren denn diese Heiligen? Wer waren denn diese Personen? Das waren ja alles Personen aus unserer Perspektive, aus alttestamentlicher Sicht. Das sind ja so Menschen auferstanden. Es gab ja noch keine Jesus-Leute in dem Sinne. Lazarus war ja auch wieder da. Und von daher, wer ist denn da tatsächlich jetzt als Heiliger auferstanden? Das Begriff Heiliger nimmt uns mit hinein. Manche denken an Propheten, aber der Begriff Heilige ist nicht nur ein Begriff für die Propheten. Es sind Glaubende aus dem alten Bund, aus dem Umfeld von Jerusalem, da ist eine ganze Reihe von denen auferstanden. Interessanterweise heißt es ja auch ihre Leiber. Also es ist etwas sehr Physisches, was hier beschrieben wird. Da hauschten nicht durch die Gassen von Jerusalem so kleine Geister hindurch, sondern es waren Körper, es waren tatsächlich die Menschen, die dann wieder da waren. Und Matthäus nimmt interessanterweise paulinische Sprache. Er spricht nämlich von Entschlafenen, dieser Fachausdruck für Menschen, die aus dieser Welt in die andere Welt gegangen sind. Und von unserer Seite aus sieht's am ehesten so aus, als ob sie schliefen. Dass sie hellwach sind, das wissen wir alle miteinander. Also, es sind viele, es sind Leiber, es sind Glaubende des alten Bundes, die da als Entschlafene wieder auftauchen und in Jerusalem unterwegs sind. Und damit hört die Geschichte schon auf. Wir wüssten ja gern, wie hat er die jetzt rübergezogen in den Himmel? Was haben denn die bei ihren Begegnungen denn so erlebt? Was ist denn eigentlich gelaufen? Wie lange dauerten die Begegnungen? Und natürlich auch genau das Timing fehlt uns. Also Gräber rissen auf am Karfreitag, aber erschienen sind sie erst nach der Auferstehung, also Ostersonntag. Was war dazwischen? Waren die da schon fit? Waren die in Warteposition? Oder sind die erst tatsächlich auch leiblich dann dazugekommen, als Jesus auferstanden war? Ah, so viele Fragen. Und keine Antworten, keine Antworten. Ja, tatsächlich, aber die Deutung ist doch ganz klar. Die Deutung ist so wunderschön. Da ist Jesus gestorben, im Augenblick gibt es dieses Erdbeben der Präsenz des lebendigen Gottes. Felsen zerreißt es und es geht hinein in die Todeswelt geht es hinein. Und es ist eine Auferstehungswoge, die in diesem Augenblick schon die Todeswelt erreicht. Es ist ein wunderschöner Kollateralschaden der Auferstehung Jesu Christi. Sie kennen das doch. Also ich kenne das zumindest, wenn Sie da an der Nordsee Urlaub machen und dann fahren die Schiffe da von den unterschiedlichen Inseln wieder rein ans Festland und dann fahren die ja relativ lange in die Hafenanlagen rein und immer bevor die Hafenanlage kommt, nimmt das Schiff die volle Fahrt raus. Die volle Fahrt wird runtergenommen, man fährt in langsamer Fahrt in diese Hafenanlage rein. Denn die Bugwelle, die wird so stark dann sonst am Rand, dass alles aufschwemmt, das macht man nicht. Man fährt schön langsam rein, damit eben am Rande nicht zu größeren Verwerfungen kommt. Jetzt sage ich mal in meiner Sprache, es ist ein bisschen zu schnell reingefahren in die Auferstehung. Und in dem Reinrauschen der Auferstehungskraft gab es so eine Woge an der Seite. Felsen sind zerrissen und Tote standen auf und... Aber wunderschön, ein wunderschöner Kollateralschaden. Nein, Schaden ist eigentlich falsch. Ein wunderschöner Kollateraleffekt der Auferstehungswelt ist da sichtbar geworden. Also am Rand kriegt man schon ein bisschen mit, was dann später sich ja immer weiter auswirken wird. Diese Welle von diesem Auferstehungstag, die hört ja gar nicht auf. Albrecht Bengel schreibt da an seinen Kommentar nur zwei Worte hin. Ich finde das so genial. Der kann das mal so schön knapp und klar machen. Er schreibt an den Text nur hin, große Bewegung, Ausrufezeichen. Große Bewegung. Da hat er recht. Mehr braucht man gar nicht sagen. Der Auferstandene kommt rein. Es gibt eine große Bewegung. Große Bewegung. Sie sind ja mit mir zum Beispiel im Korintherbrief. Im Korintherbrief wird uns das deutlich gesagt. Da wird gesagt, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling. Das Schiff fährt durch als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Und dann kommt die Reihenfolge. Ein jeder in seiner Ordnung. Wumm, wumm. Und dann kommen die unterschiedlichen Auferstehungsordnungen, bis die alle von dieser großen Bewegung der Auferstehung Jesu Christi erfasst sind. Etwas zu schnell reingefahren und wir freuen uns an diesem Kollateraleffekt der Auferstehung Jesu Christi. Es ist schon gar nicht mehr so karfreitagsmäßig, oder? Denn das ist ja genau das, was uns irritiert. Das Irritierende an den beiden Versen, die ich gerade gelesen habe, ist ja nicht nur die Sache, ist das. Sondern es ist ja die Sache, warum schreibt uns das Matthäus da, wo er es schreibt? Das ist doch der eigentliche Clou an der Sache, wo doch Matthäus selber sagt, das Entscheidende dieses Vorgangs, mal abgesehen von dem Erdbeben, das sie erlebt haben, und von zerrissenen Felsen und aufstehenden Gräbern, haben die ja die Erfahrung mit diesen Auferstandenen erst nach der Auferstehung Jesu Christi gemacht. Er hätte es also irgendwo in Matthäus 28 unterbringen können. Aber er schreibt es an der Stelle. Nun kann man zu seinen Gunsten noch sagen, er wollte es halt in Zusammenhang bringen mit Erdbeben und zerrissenen Gräbern. Gräber, also da stehen dann Menschen auf. Das war zwar erst nach Ostern, aber ich habe es schon mal erledigt und abgearbeitet. Aber Sie wissen, so geht das natürlich nicht. Das ist ja nicht irgendein Schüleraufsatz. Das ist Evangelium, das ist Matthäus, das ist der Heilige Geist. Und wenn der Heilige Geist uns am Karfreitagnachmittag uns das schon mitteilt, dann ist das natürlich eine wunderschöne Botschaft, denn er teilt uns etwas mit viel zu früh. Er teilt uns etwas mit viel zu früh. Hallo, das ist doch das Gute. Aber wir können auch Matthäus sagen, Matthäus, literarisch passt das nicht, das ist ungeschickt. Versucht da nochmal eine Zäsur zu machen, macht das später. Das ist anachronistisch, die Zeiten sind doch gar nicht so weit. Wir sind ja noch im Karfreitagsmodus, der ist noch nicht mal richtig runter vom Grab und du machst schon einen auf gesprengte Gräber, das geht nicht. Wir müssen erstmal runterholen, wir müssen ihn beerdigen, wir müssen traurig sein, wir brauchen die Depression und das kommt ja alles noch. Matthäus, warte doch, Kapitel 28, kommt doch noch, da findest du doch ein Plätzchen für die zwei Verse. Das kriegst dann schon noch hin. Wir sind noch in Karfreitag und du machst schon einen auf Ostersonntag. Ja. Sagt Matthäus, genau das ist ja der Clou der Sache. Ich bin meiner Zeit voraus. Es ist genau das. Jetzt ragt mitten in das Karfreitagsgeschehen der Ostersonntag schon so rein. Sie kriegen den gar nicht mehr weg. Merken Sie, Sie sind gar nicht mehr in der Depression. Sie waren ja gerade noch unter Leiche und der ist gestorben und alles furchtbar, alles schrecklich. Und dann sagt der Matthäus schon mal, stopp. Da passiert übrigens etwas ganz Faszinierendes an Ostersonntag. Und Sie können jetzt gar nicht mehr verhindern, dass dieser faszinierende Gedanke von den rumlaufenden Jerusalemern da, dass sie das bewegt. In dem Augenblick haben sie ganz kurz vergessen, dass sie ein Taschentuch in der Hand hatten und weinen sollten. Denn sie waren ja gerade noch im Modus von Karfreitag. Und jetzt sind sie aber schon wie Auferstehung. Die laufen da rum und er ist auch Auferstehung. Ich muss erst noch beerdigen. Aber das, was danach kommt, ist schon Es ist schon da. Es wirkt auch schon. Es wirkt auch schon. Mitten in Karfreitagnachmittag wirkt im Ostervorgriff wunderbar für Ihre geistliche Stimmungslage dieses Wissen. Und jetzt haben Sie es, nicht wahr? Der Ostervorgriff. Der Ostervorgriff, das ist ja unsere allgemeine geistliche Stimmungslage. Wir leben im klassischen Ostervorgriff. So lebt die Gemeinde Jesu seit 2000 Jahren. Seit 2000 Jahren operieren wir mit diesem Ostervorgriff. Wir sind noch in der Karfreitagsstimmung, im Blues, ja? Wir haben noch alles noch drauf, ist noch entsprechend mit allen Schwierigkeiten umgeben, aber es ragt da schon rein, anachronistisch vorausgreifend der universale Sieg des Österlichen und des Auferstandenen. Lieben Sie Fremdworte? Ah, ich weiß. Also das hier, was man hier hat, das ist ein Hysteron Proteron. Ja, können Sie nachschlagen, ist offiziell. Ja, und zwar ist das eine Sprachformel, eine Erzähltechnik. Das kann man im säkularen Bereich auch machen, keine Sorge. Aber im christlichen Bereich kriegt diese Erzähltechnik eine geistliche Bedeutung. Das heißt nämlich, ich sage das Zweite zuerst und gebe damit dem Ersten eine andere Bedeutung. Das ist der Clou. Ich sage das Zweite zuerst und gebe damit dem Ersten eine andere Bedeutung. Ganz billig gesprochen, ganz, 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 ganz billig gesprochen ist das, was wenn Sie sagen, welche Nachricht willst du zuerst, die gute oder die schlechte? Das ist ja genau, das ist auch dieses Denken. Und dann sagen Sie zuerst die schlechte oder zuerst die gute. Wenn Sie die gute zuerst haben, halten Sie die schlechte vielleicht besser aus. Ja, das ist der Gedanke. Das heißt, ich sage das Zweite zuerst und das Erste, das herausfordernd, bekommt damit eine andere Bedeutung. Ist doch so. Das ist so. Der Ostervorgriff. Sie haben diese Ostermarkierung bekommen. Mit diesem Auferstehungstag haben Sie die Ostermarkierung bekommen. Und mit der Ostermarkierung steht der Weltausgang fest. Die Sache ist gelaufen. Das ist wie wenn Sie am Anfang der 90 Minuten eines verzweifelten Spiels schon wissen, wie es ausgeht. Ja, dann wissen Sie schon, wie es ausgeht. Sie stehen natürlich ganz, 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 ganz anders da, wenn Sie das schon wissen. Sie können ja gar nicht mehr aus dem Kopf das rauskriegen, Hysteron Proteron. Sie kennen das Ergebnis schon, Sie gehen da gelassen rein. Sie sehen das Chaos, Sie sehen den Untergang, Sie sehen die Fouls, Sie sehen die Schwierigkeit, Sie sehen den Rückstand. Macht Sie ganz gelassen, denn Sie wissen ja, wie das Ding aufhört. Hysteron Proteron, das Zweite zuerst. Der Vorgriff, der Ostervorgriff ist die geistliche Lebensweise der Jesusleute. Nein, wir sind keine Idealisten. Nein, wir haben nicht ein evolutives Denken in dem Sinn, das Ganze wird sich schon zum Guten hin irgendwie entwickeln, dauert ein paar Jahre, Millionen noch, aber dann haben wir's. Nein. Die Weltgeschichte in ihrem derzeitigen Zustand ist im Karfreitagsmodus ganz eindeutig, da brauche ich Ihnen nicht die Schlagzeilen der letzten 2-3 Tage aufzählen. Was ist alles gruselig und nicht nur im weltpolitischen, militärischen, sondern im gesellschaftspolitischen in unserem Land. Was ist das gruselig, was da abläuft? Es wird einem übel in jeder Hinsicht. Meine Zeit. Wo torkelt das Ganze hin? Und wenn Sie das als einziges haben, wenn das einzige ist, das Proton ist, dann brauchen Sie das Hysteron Proteron. Das Zweite zuerst, Sie müssen wissen, der lebendige Gott hat über diesem Universum sein Heil angesagt und er wird sein herrlich Werk vollenden. Er wird sein herrlich Werk vollenden. Das gilt aber auch für die berühmte Endzeitgeschichte. Das ist ja das, was uns Jesus in der Endzeitgeschichte so deutlich macht. Alles, was mit Endzeit, Letztzeit, Auftreten des Messias, mit allem, was dazu zusammenhängt, wichtig ist, ist doch dieser Grundsatz von Jesus. Seid nicht fokussiert bei aller Realität. Seid nicht fokussiert auf den diabolische Zuspitzung. Seid fokussiert auf mein Kommen. Wir haben uns das immer wieder vergegenwärtigt. Darum erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Da sehen Sie wieder diesen Ostervorgriff. Sie haben es auch für Ihre persönliche Lebensgeschichte. Es ist doch faszinierend zu wissen, dass die Story von Ihnen gut ausgeht. Das ist doch hilfreich, oder? Absolut hilfreich, die wir ja durch einen Angstschleudergang seit Jahren hindurchgetrieben werden, allen Varianten. Was alles passieren, widerfahren könnte und überall. Das ist ja der komplette Wahnsinn, dass wir überhaupt noch atmen und leben. Ja? Und Sie haben keine Ahnung, was sein wird. Und dann können Sie als Mensch, der an Jesus Christus glaubt, der Ausgang ist übrigens schon fertig, mein Ziel ist schon da. Ich bin darin der absoluten Zuversicht, sagt der Apostel Paulus, dass der durch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Christi Jesu. Ergebnis von Ihrer Biografie und meiner Biografie schon fertig. Schlusskapitel schon positiv beschrieben, das hört gut auf. Seien Sie fröhlich. Es hört gut auf. Gehen Sie mutig weiter. Es hört gut auf. Muss man doch wissen, Hüsteren, Brotteren. Und das sogar für einen Tag gilt das. Sogar für einen Tag. Sogar für einen ganz normalen Tag gilt, dass ich weiß über diesen Tag, den der lebendige Gott gemacht hat, mit all dem, was da ist, was mich bedrängt, was bei Ihnen und bei mir präsent ist, gilt. Der lebendige Gott mit seiner Auferstehungswirklichkeit ist da. Ein ganz wichtiges geistliches Lebensprinzip, das hier liebevoll von Matthäus uns erinnernd mitgeteilt wird. Und so wird aus einer Grabgeschichte eine der schönen Ost- und Auferstehungsgeschichten. Und wir leben fortan in diesem Ostervorgriff. Das ist unsere Grundbefindlichkeit, mit der wir leben dürfen. Leben mit dem Auferstandenen im Vorgriff. Und so kann ich mein Heute bewältigen. So kann ich das Heute der Gemeinde Jesus sehen. So kann ich das Heute seiner Weltzeit sehen. So kann ich das Heute in endzeitlichen Entwicklungen sehen, weil das Morgen schon von ihm gesetzt worden ist. Der Herr ist auferstanden, das gibt diesem Ersten die ganz andere Bedeutung. Gut, jetzt haben wir es geschafft, die erste Grabgeschichte ist zu Ende. Wir kommen zu Grabgeschichte Nummer 2 und müssen uns ganz kurz vergegenwärtigen, so einfach war das ja gar nicht damals. Das alles war ja sowieso komplettes Chaos am Karfreitagnachmittag. Und neben dem, dass sie natürlich die seelischen Schleudergang gegangen sind, seine Jünger sowieso, die waren ja weit, weit weg, aber die ganzen Frauen noch, die da rumstanden, die erlebten das mit, wie Jesus, ihr Jesus tatsächlich auf eine ganz furchtbare, grauenvolle Art und Weise gestorben ist. Das Einzige, was sie noch tun konnten, hofften zu tun, ist, wir müssen wenigstens uns drum kümmern, dass der vernünftig beerdigt wird. Und das war ja in jeder Hinsicht eine absolute Schwierigkeit. Wie sollte man einen Verbrecher, wie sollte man den beerdigen? Denn er war Staatseigentum. Diese Leiche gehörte nicht mehr allgemein der Familie wie sonst, sondern aufgrund des Verbrecherstatus war das eine Staatssache. Und die haben die entsprechend verscharrt und da war der raus und weg. Da kamen die gar nicht mehr dran. Und schon gar nicht als Frauen, was sollen sie denn machen? Mein Gott, hast du deinen Sohn da einfach sterben lassen und jetzt hängt er da an diesem Kreuz und irgendwann nehmen sie ihn runter, Gott sei es gedankt, ohne das Brechen der Beine, sagt uns das Johannesevangelium, und dann liegt da die Leiche und jetzt tauchen da plötzlich zwei Gestalten auf und die, hey, wo hast du die denn versteckt, Herr? Und das ist so typisch Gott. Man denkt, man steht allein da und plötzlich tauchen da Personen auf. Man denkt, wo waren die denn bisher? Wo war denn ein Nikodemus bisher, abgesehen von Johannes 3? Und einen kleinen kurzen Auftritt da im Hohen Rat. Die ganzen Jahre. Und vor allem der da, von dem hier die Rede ist, Josef von Arimathea, steht plötzlich da. Wir dachten, huch, der hat sich versteckt. Ja, das hat er. Der hat sich versteckt. Und jetzt nimmt hier Gott ihn in dieser zweiten Grabgeschichte und holt ihn aus seiner Requisitenkiste. Und plötzlich steht Josef von Arimathea da. Und man staunt und sagt, mein Gott, toll die Figur, tolle Figur. Denn, mein Gott, wer sollte jetzt noch einen Prokuratorentermin am Freitagnachmittag kriegen? Das war ja Beamtenstatus. Wer arbeitet da noch? Ja, da ist ja niemand mehr da. Und vor allem zum Prokurator, wer kam denn zum Prokurator? Ja, der Ratsherr Josef von Arimathea, der bekam noch einen kurzfristigen Termin. Pilatus war nicht begeistert, Pilatus war ein bisschen erstaunt, dass der Jesus jetzt doch schon tot ist, aber gut erledigt, Akte zu. Und wenn der Josef meint, er müsste ihn noch beerdigen, meine Güte, jetzt macht kein Akt drum, die Juden werden ein bisschen sauer sein, aber das macht mir gerade noch Spaß. Und jetzt soll der Josef von Arimathea die Leiche kriegen, nimm sie und beerdige ihn. Da hat er jetzt die Leiche, aber was macht man einfach mit so einer Leiche? Und tatsächlich, es ist Wahnsinn. Unglaublich, der hat ja auch die finanziellen Mittel. Mit seinem Kumpel Nikodemus haben die da für ein kleines Vermögen da die entsprechenden Spezereien zusammengesammelt, dass dann die Frauen am Ostersonntagmorgen kamen, da mit ihren kleinen Töpfchen, da war ja das meiste ja schon gelaufen, der war ja schon komplett einbalsamiert, toll, die Leinwand noch gekauft und eingebunden, wie es ordnungsgemäß gehört, das Paket war verschnürt, aber wohin? Und da hatte er hatte tatsächlich eine ganz neue Grabanlage für sich machen lassen. Er war ja nicht irgendwer, er war ja Josef von Arimathea, der Ratsherr. Und er gedachte, sich beerdigen zu lassen in Jerusalem, ordnungsgemäß sehr nahe an dem Ort, an dem der Messias wiederkommt. Und diese Grabanlage, die war gerade fertig geworden, die war auf Sichtweise von dieser Hinrichtungsstätte, hatte er tatsächlich da sein Grab. Mein Gott, das hast du richtig gut vorbereitet. Ja, sagt Gott, das ist ja auch mein Job. Ja? Und das mache ich jetzt seit Jahrtausenden, die Dinge gut vorbereiten. Vorbereiten, mein Kind. Ich treffe gerade meine Ostervorbereitungen. Also dem Ostervorgriff, das zweite, die Ostervorbereitung. Und die Ostervorbereitung, die haben wir gar nicht drauf, denn wir sind ja nicht in der Ostervorbereitung. Wir sind in der Beerdigungsabwicklung. Und das ist immer das Spannende. Man kann den gleichen Vorgang von zwei Seiten aus sehen. Und je nachdem, von wo Sie aus ihn angucken, sieht er komplett anders aus. Von der einen Seite sieht er aus wie, oh, das hast du jetzt aber gut zum Abschluss gebracht, mein Gott. Wenigstens sauber beerdigt. Danke, dass du den Nikodemus, den Josef von Arimathea, da akquiriert hast. Danke, dass die beiden da aus ihren verborgenen Höhlen herausgekrabbelt sind. Danke, dass die ihr christliches Jüngerschaftsouting hatten und sich auf die Seite des Messias gestellt haben. Wenigstens an seinem Todestag haben sie sich auf seine Seite sichtbar gestellt. Das hast du richtig, richtig gut hingekriegt, mein Gott, richtig gut hingekriegt. Und dann, während da die ganze Beerdigung ablief, haben wir noch so zwei ganz spezielle Zeuginnen da sitzen. Die haben sich nicht abschütteln lassen. Die waren nun unendlich dankbar, dass bei dem ganzen Tragödie, bei dem ganzen Wahnsinn, diese Frauen erleben konnten, dass dann Nikodemus und Josef von Arimathea den Job machen, den sie gerne gemacht hätten, aber nicht machen konnten. Und tatsächlich, mitten in der ganzen Not, was für ein Erbarmen, sahen die beiden Frauen, wie sie die Leiche von Jesus, dieses Grab hineingeschoben haben auf diese Bank, wo man dann noch, der Stein kam davor und wenigstens ist das jetzt noch gut gegangen. Und da sitzen die beiden davor und beobachten das alles mit auf diesem Privatfriedhof von Josef von Arimathea in der Nähe des Golgatha-Hügels. Und damit werden sie zu ganz wichtigen Zeugen eines Passuses in unserem Glaubensbekenntnis. Als der Apostel Paulus den ersten Korintherbrief geschrieben hat, da hat er der Gemeinde in Korinth ja ein wunderschönes katechetisches Stück mitgegeben. Wir glauben an Christus, gestorben für unsere Sünden nach der Schrift, begraben, auferstanden am dritten Tag nach der Schrift und gesehen. Das sind die vier Glaubensgrundsätze. Er ist gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Gestorben, begraben, auferstanden. Das wissen Sie beim Mittagessen noch. Gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Gestorben, begraben. Das ist uns eigentlich, nicht so. Nicht so, gestorben, ja, am Kreuz. Auferstanden, ja, gesehen, ja, begraben, sagt das Bekenntnis, begraben, ja, warum denn? Das musste richtig dokumentiert werden, der war tot. Der wurde nicht deponiert irgendwo auf einer ersten Hilfestation, vielleicht packt das nochmal. Da waren ja noch drei Sanitäter drumherum, haben gewartet. Der war tot, der war einbalsamiert, eingepackt, reingeschoben, Ding davor, Feierabend. Das war's. Eine ganz, ganz wichtige Dokumentation. Dieser Jesus, der Sohn Gottes des Allmächtigen, hat den Tod geschmeckt. Er ist gestorben wie jeder andere, der auf dieser Welt gestorben ist und sterben wird. Er war tot, richtig tot. Dokumentation, als nur wenig später es die ersten Irrlehren gab um die christliche Szene herum. Und man gesagt hat, er war nur scheintot, halbtot, gar nicht tot, ausgetauscht. Es gab alle Varianten. Weil selbst innerchristlich man es nicht aushalten konnte, dass Gott in Anführungszeichen in seinem Sohn gestorben ist. Das schien so spannungsgeladen zu sein, dass man dachte, man muss es ein bisschen abmildern. Und da hat man innerchristliche Irrlehren aufgebaut. Und dann würden die beiden Frauen da sagen, wir waren dabei. Wir haben das gesehen, wie sie diese Leiche einbalsamiert haben. Wir haben gesehen, wie sie da den in die Leinwand eingewickelt haben, wie sie da in die Leinenbinden drumherum, wie man das so macht und wie sie dann diesen geschundenen Leichnam da ins Grab geschoben haben. Wir waren dabei, wir sind Zeugen des Bekenntnisses, Jesus Christus gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Das ist ja gut, ist gut. Jetzt ist alles fertig, alles dokumentiert. Und Jesus sagt, nein, ihr müsst euch andersrum stellen. Ihr steht falsch. Ihr steht aus der Karfreitagsperspektive. Ihr habt die Beerdigungsperspektive. Ihr habt hat's wenigstens noch gut zum Ende gebracht. Aber das ist doch nicht das andere. Ihr müsst andersrum stehen, ihr müsst andersrum euch hinstellen. Und dann müsst ihr sagen, so, das war jetzt also das Letzte, bevor es losgeht. Das war das Letzte, bevor es losgeht. Das machen sie doch auch. Sie bereiten ein Fest vor, mit allem, was dazugehört. Ja, ihre Wohnung auf den Kopf gestellt, sie holen nochmal alles raus, was sie an gutem Geschirr und Besteck und sonst wie haben. Und dann holen sie doch die entsprechenden Tische und Stühle und alles ist fertig. Und dann ist quasi alles fertig und sagen sie, das Letzte, was ich noch machen muss, ist jetzt meinetwegen, ich sag mal irgendwas, da 4 Kerzen da draufstellen. Das ist das Letzte. Und dann ist alles zu Ende. Ah nein, dann ist es alles fertig. Dann kann's losgehen. Das ist es, Schwester, Brüder. Jetzt geht's los. Stein davor, fertig. Das war das Letzte. Das war der allerletzte Punkt auf der riesenlangen Skala der Dinge, die abzuarbeiten waren. Boah, Stein vor, fertig. Jetzt kann's losgehen. Und jetzt schauen Sie mal den Josef von Arimathea an. Schauen Sie sich ihn mal an. Der Mann muss ja komplett umdenken. Der war ja richtig im Abschwung. Der muss ja diesen Tag ja gesagt haben, was habe ich für einen Schwachsinn betrieben, dass ich jetzt, wo der Mann tot ist, jetzt trete ich ans Licht. Jetzt. Mann, was für ein grauenvoller Fehler. Ich hätte viel früher mich auf seine Seite stellen können. Vielleicht hätte ich sogar ja als Ratsherr noch was hinkriegen können, wenn ich mich nicht so versteckt hätte. Aber wenigstens vernünftig beerdigen, das kann ich ihn. Da werde ich all mein Ding reinlegen. Und dann war es das eben. Oh, Josef, wenn du wüsstest. Das ist der Anfang von dir. Und dass gerade du, kleiner Feigling, dass gerade du jetzt in allen Evangelien erwähnt wirst, das passt so gut zu diesem Gott, dass er dich rausgeholt hat aus deiner kleinen Ecke, aus deiner kleinen Heimlichkeitsecke und dich ins Licht hineinstellt. Und es fortan von Josef von Arimathea heißt, er war ein Jünger. Er war ein Nachschitter, er war ein Nachfolger von diesem Jesus. Josef, der auch ein Jünger Jesu war. Das war genau das, psst, nicht sagen, geheim, Vorsicht, könnte schief gehen. Und jetzt steht da eine Bibel drin, jetzt ist zu spät. Jetzt sind ein paar Milliarden Exemplare von dem Ding raus. Jetzt kannst du das nicht mehr dahinter halten. Wenn das alle wissen, Josef ist ein Jünger, sind sie vorbereitet. Mit Ostern treten sie ans Licht. Jetzt ist Schluss mit heimlich. Jetzt hilft's auch nichts mehr. Jetzt stehen sie auch dazu. Jetzt hören sie auf mit, dass niemand mitkriegt, dass sie da zu diesem verrückten Club der Christen gehören. Dass sie auch tatsächlich glauben, dass es Jesus gab und dass der gestorben ist und vielleicht lebt er. Und verstehen Sie, nein, es ist ein Jünger. Sie gehören mit dazu. Und jetzt können sie es deutlich und klar und hell sagen. Ich gehöre auch zu diesem Jesus. Ich glaube an Christus. Gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Das bin ich, denn ich bin ein Jünger. Ich gehöre zu diesem Jesus. Er hat alles top vorbereitet. Ich bin mit an Bord. Und die dritte Ostgrabgeschichte? Ich mag sie. Es hat so lange gedauert, bis ich jetzt eine Chance hatte, Ihnen das zu sagen, weil es ja nie passt, weil sie immer an den Kar-Samstag gehört. Aber eigentlich ist sie so gut. Sie müssen sich mal vorstellen. Die einen sind total abgeschmiert und sind an sich irgendwo verkrochen. Die anderen haben noch sonst was vorbereitet da. Und am Samstag, am Schabbat macht man gar nichts. Und sogar nicht an dem großen Schabbat, der hier stattfand, da wo der Pesach und ungesäuertes Fest der Brote gefeiert und sonst was, da war man ja beschäftigt. Aber es ist unglaublich, dass dieser Jesus diese Religionsbehörde nicht in Ruhe lässt. Es ist für mich so faszinierend. Die kommen nicht von diesem Jesus los. Und was besonders natürlich bewegt ist, dass in ihrem Kopf hören sie dauernd die Worte von Jesus. Wie so eine Schallplatte tauchen die immer wieder auf. Und in Lutherdeutsch ist das höflich gesagt, ich will nach 3 Tagen auferstehen. Eigentlich im Griechischen viel klarer, viel schlichter. Nach 3 Tagen stehe ich auf. Punkt. Nach 3 Tagen stehe ich auf. Punkt. Nach 3 Tagen stehe ich auf. Punkt. Und das geht ihnen nicht durch den Kopf. Da geht immer wieder. Und dann haben sie sich getroffen. Am Schabbat. Sich getroffen und haben einen Extratermin, noch wieder einen Prokuratorentermin. Wieder musste der arme Pilatus wieder ran und wieder war er total begeistert. Man spürt das in der sehr kurzen Redeweise ab. Ja, das war ein ganz schneller Termin, ein ganz, ganz schneller Termin. Die Redeweise ist quasi nur einfach Verb, Punkt, Verb, Punkt, Verb, Punkt. Da die Wache geht, bewacht, so gut ihr es könnt, ist ja für uns eine Ironie. Also auf jeden Fall, das ist ja alles wunderbar hier gesagt. Das heißt, was ist das denn, was wir da merken? Was ist das denn? Es ist etwas Faszinierendes, dass das Wort eine solche Wirkung hat. Das Wort hat eine unglaubliche Wirkung. Man kann natürlich fragen, wo haben die das denn gehört? Und tatsächlich, sie haben das natürlich hören können von dem, was die Jünger erzählt haben, von den Leidensankündigungen. Sie haben es auch hören können von Johannes 2. Da war ja damals schon diese Tempel austreiben, da kam ja schon dieses Bild, diese Bildsprache. Ich werde den Tempel meines Lebens in 3 Tagen abreißen und wieder aufbauen. Sie haben es aber ganz bewusst gehört. Sie persönlich haben es gehört, tatsächlich. Wir lesen in Matthäus 12, Vers 38, da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an, vielleicht waren das sogar gleiche Personen, und sprachen, Meister, wir möchten gern ein Zeichen sehen. Und er antwortete ihnen, nein, es gibt nur ein Zeichen, ihr bekommt das Zeichen des Propheten Jona. Den kennt ihr doch. Ja, Jona 3 Tage, 3 Nächte im Bauch des Fisches, so ich der Menschensohn, 3 Tage, 3 Nächte im Schoß der Erde. Sie haben es gehört, Sie haben das nicht vergessen. Sie haben das nicht. Wer hat es vergessen? Wir müssen uns ihm ganz kurz stellen, wir müssen das uns dem stellen, dass an dieser Stelle am Karsamstag das einzige Nicht-Vergessen des Wortes Gottes nicht von unserer Seite aus kam. Sie trafen sich zur Gebetsgemeinschaft und sagten, Herr, du wirst doch morgen auferstehen. Nein, nirgendwo hören wir sowas, nirgendwo. Aber wir hören von einem Prokuratorentermin der feindlichen Seite. Sie haben es nicht vergessen, sie bekamen diese Worte nicht los. Und die Botschaft ist doch so schön, so klar, man sollte Jesus ernst nehmen. Man sollte Jesus ernst nehmen. Denn eine, drittes Stichwort, Osterverhinderung ist nicht möglich. Also nach dem Ostervorgriff und der Ostervorbereitung haben wir jetzt hier den Versuch einer Osterverhinderung. Nun, zugegebenermaßen muss barmherzig sein, was sollten sie auch tun? Sie hatten nur das innerweltliche Repertoire. Unserem innerweltlichen Repertoire gehört die Form der Materie, Stein. Die Form des Rechts, Siegel. Und die Form des Soldaten, Wache. Das reicht normalerweise innerweltlich. Mit diesen Dingen werden wir bis heute regiert, nicht wahr? Materie, Recht, Soldaten. Bumm. Aber wenn auf der anderen Seite der Satz steht, ich will nach 3 Tagen auferstehen, dann kann man mit Stein, Siegel und Soldaten nichts machen. Man sollte ihn ernst nehmen. Jetzt machen wir aus dem Sollte durchaus anders. Wir wollen ihn ernst nehmen. Wir werden ihn natürlich ernst nehmen. Und es ist ein klein wenig peinlich, dass wir, in Anführungszeichen, die auf seiner Seite standen, ihn in der Passage nicht ernst genommen haben. Denn es könnte ja Ostern passieren. Es wird Ostern passieren, muss man sagen. Es ganz sicher wird Ostern passieren. Halleluja! Ostern ist passiert. Warum? Weil er es gesagt hat. weil er es gesagt hat. Das ist das, was wir schon so oft uns vergegenwärtigt haben, dass in der Bibel es andersrum läuft als bei uns. Wie wir sagen etwas hinterher, um das, was geschehen ist, ihm eine Bedeutung zu geben. In der Bibel ist es andersrum, es wird gesagt und weil es gesagt ist, wird es. Verstehen Sie, das ist genau andersrum. So funktioniert es bei uns ja nicht. Verstehen Sie, wenn Sie was sagen, passiert ja nichts. Ja. Und wenn ich was sage, passiert auch nichts. Aber wenn er etwas sagt, dann passiert es nur deswegen, weil er es gesagt hat. Und weil er es gesagt hat, muss es passieren. Ach, das ist ja eine völlig neue Denke. Das darf man sich richtig angewöhnen, dass man merkt, dass ist eine ganz andere Art zu leben, auch mit den Worten Gottes zu leben. Weil wenn es ein Wort Gottes gibt, dann muss es ja passieren. Das Wort kann ja gar nichts anderes machen, als es geschehen zu lassen, weil es Träger des Wortes Gottes ist. Es muss in der Kraft dieses Gottes das werden, was dieses Wort an Botschaft enthält. Und wenn der lebendige Gott sagt, ich werde in 3 Tagen auferstehen, dann wird dieses Wort werden. Schwestern und Brüder, das ist unsere Lebensweise. Das ist unsere Lebensweise. Das gilt ja jetzt nicht nur rückwärts, das gilt ja auch vorwärts. Ich habe Worte des lebendigen Gottes und Worte des lebendigen Gottes sind keine Optionen. Worte des lebendigen Gottes sind keine Wünsche. Worte des lebendigen Gottes sind keine Hoffnungsträger, Flui. Sondern Worte des lebendigen Gottes sind energiegeladen von ihm. Die können nicht anders. Sie müssen das machen, was sie sagen. Und jetzt stehen sie mit mir am Ostersonntagmorgen da und sagen, hat er uns doch so vieles gesagt. Ja, ganz genau. Und nichts und niemand wird es verhindern. Nichts und niemand wird es verhindern. Es wird keine Verhinderung geben. So wie wir keine Osterverhinderung wollen, so wollen wir auch keine weitere Verhinderung der Worte des Auferstandenen. So kann man leben, tatsächlich, so kann man leben. Haben Sie es mitbekommen? Ich hoffe, wir haben es tatsächlich hingekriegt, dass aus diesen komischen Grabgeschichten Ostergeschichten wurde. Ich habe es Ihnen ja versprochen. Ostergeschichten, Ostervorgriff, mit Jesus, dem Auferstandenen, der Zeit voraus meine Zeit heute bewältigen. Ja. Ostervorbereitung, ich glaube an den Jesus, der in meine Biografie hineingetreten ist und der mich zu seinem Jünger gemacht hat und alles vorbereitet hat. Osterverhinderung, natürlich werde ich kein Interesse daran haben, irgendetwas zu verhindern. Ich will ja mit dem Auferstandenen, dem Wort des Auferstandenen vertrauen. So sieht Leben ab Ostern aus. So sieht Leben ab Ostern aus. Mit ihm im Vorgriff heute bewältigen. Mit ihm in der Jüngerschaft stehen. Mit ihm tatsächlich die Erfüllung seiner Worte erwarten, weil sie nicht verhindert werden können. Fürchte dich nicht, hat er uns gesagt. Der, fürchte dich nicht. Sieh, ich bin der Erste und der Letzte. Und der Lebendige. Ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und von daher gilt, der Herr ist auferstanden. Wir stehen auf zum Gebet. Lebendiger Gott und Vater, Herr Jesus Christus, wir beten dich an als den Lebendigen und Auferstandenen. Wir beten dich an als den, der die Zeiten so wunderbar verändert hat. Und dass wir heute an diesem Tag, in diesem wunderschönen Vorgriff der Zukunft, der österlichen Zukunft leben können. Wir danken dir, dass auch über unserem Leben dein Fürchte dich nicht steht. Und wir danken dir, dass du alles vorbereitet hast, absolut alles vorbereitet hast. Und wir jetzt nicht am Ende, sondern am Anfang stehen und in deiner Jüngerschaft, in deiner Nachfolge unser Leben mit dir, dem Auferstandenen, leben dürfen. und nichts und niemand kann deine Wortsetzungen verhindern. Alles, was du gesagt hast, wird werden. Dein Wort ist stark und was du sprichst, das geschieht. Und es wird das werden, was du angekündigt hast. Und so gehen wir mit ganz großer Freude in die Zukunft hinein. Bei allem Realismus, bei allem Wahrnehmen, bei aller Last, bei allem Druck, ja, bei allem Bescheuerten und Notvollen, leben wir mit dir, diesem Auferstandenen. Und danke dir dafür, dass deine Zukunft unsere Gegenwart bestimmt. Dass wir in deiner Jüngerschaft unterwegs sein dürfen. Dass deine Worte, alle deine Worte wahr werden. Gepriesen seist du, Jesus, der Auferstandene. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.